Herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei der Financial Radio Show, dem Podcast für mehr Erfolg im Bereich Finanzen und Business. Investor werden und langfristig sehr gute Renditen an der Börse erzielen, darum geht es in der heutigen Ausgabe. Wir haben uns einen tollen Gast eingeladen, der auf YouTube und auch sonst im Internet schon recht bekannt ist. Begrüßt mit mir zusammen Jens Raabe.
Hallo Jens, ich grüße dich. Ich habe ein Buch von dir, da bin ich drüber gestolpert, Optionsgewinne mit System, wie jeder an der Börse mit Optionen Geld verdient. Ja? Interessantes Buch, kann das wirklich jeder?
Also ich wüsste jetzt keinen Grund, warum es nicht jeder können sollte, weil das, was da drin steht, ist ja keine Raketenwissenschaft, sondern es ist ja auch nur ein Buch wirklich für Einsteiger. Und das sind natürlich ganz simple Grundprinzipien beschrieben, wie man mit Hilfe von Aktien und Optionen sich eine einfache Beginnerstrategie aufbauen kann. Und deswegen würde ich die Frage zu 100% mit Ja beantworten. Ja, das kann jeder.
Okay, das ist doch schon mal super für unsere Zuhörer und eine gute Nachricht, dass jeder mit Optionen Geld verdienen kann. Optionen habe ich doch teilweise als relativ komplexe Instrumente kennengelernt. Ich meine, man kann natürlich aus allem, wie du gerade gesagt hast, eine Raketenwissenschaft machen, das ist klar. Also ich habe mal früher mir die Formel zur Optionspreistheorie angeguckt, ja, da wird einem schlecht. Ja. Also man kann es auch sehr mathematisch machen, aber wie gehst du da mit deinen Kunden oder Interessenten an das Thema ran?
Also, das stimmt natürlich, man kann alles heutzutage sehr, sehr kompliziert machen. Man kann ja auch den Kauf einer Aktie unglaublich kompliziert machen, indem man da sich erst durch Bilanzen wühlt und alle möglichen Dinge macht. Ob das am Ende mehr Erfolg bringt, als einfach, ich sage jetzt mal, gesunder Menschenverstand, wage ich mal zu bezweifeln. Und deswegen, mir war es immer wichtig, weil so habe ich auch Optionen kennengelernt, beziehungsweise verstehen gelernt und anwenden gelernt, dass man das Ganze sehr, sehr einfach herunterbricht. Was ist eine Option? Wie funktioniert sie grundsätzlich? Und genau diese Dinge, die du jetzt erwähnt hast, Black-Scholes-Formel, Cox-Rubinstein-Modelle, Modellierung der Volatilität, das mag alles wichtig sein, wenn jemand jetzt Market Maker ist oder in einer Investmentbank arbeitet oder bei einem Hedgefonds, da mag das alles spannend sein. Für den Privatanleger spielt das im Grunde alles überhaupt keine Rolle. Und deswegen versuche ich in meinem eigenen Handel mit meinem Team, als auch mit dem, was wir mit Kunden machen, das wirklich von einer sehr praxisnahen und, wenn man vielleicht auch so will, einfachen Seite anzugehen. Aber ich bin ein großer Fan von diesem KISS-Prinzip, mach es einfach. Und in der Regel funktioniert das dann auch besser, als wenn man da jetzt gerade im Optionsbereich mit hochkomplexen Modellen rangeht, die grundsätzlich okay sind, aber die eben für den Privatanleger in der Regel nicht funktionieren.
Okay. Es kann also jeder im Endeffekt zu euch kommen und kann das erlernen. Braucht er da ein hohes Budget oder geht das, sagen wir mal, mit wenig Geld auch?
Ja, also wir haben uns in den letzten Jahren schon also ein bisschen auf eine Klientel konzentriert, was hauptsächlich Unternehmer sind, was Selbstständige sind, was leitende Angestellte sind. Und der Grund ist einfach, weil wir festgestellt haben, dass man, wenn man gewisse Dinge an der Börse machen möchte, braucht man einfach ein gewisses Kapital. Das heißt, ich mache jetzt mal eine ganz einfache Sache, wenn du jetzt sagst, du hast 5.000 Euro, das sind 5.000 Euro Geld, aber da macht es natürlich keinen Sinn, irgendwelche hochkomplexen Dinge zu machen vom reinen Ertrag her, weil selbst wenn du im Jahr, du sagst, du bist der beste Trader der Welt, machst jedes Jahr 100%. Wenn du halt nur 5.000 Euro hast, dann kommt halt trotzdem nur 5.000 Euro Ertrag raus. Das auf die Zeit und die Ressource, die du da aufwendest, umgerechnet, macht das überhaupt keinen Sinn. Und deswegen kann das zwar theoretisch mit dem, was wir machen, jeder machen, aber unsere Kunden sind dann doch eher so, dass sie so ab 50 bis 100.000 Euro aufwärts erst anfangen, was sie an Kapital zur Verfügung haben.
Okay, ja. Ja, klar. Ich habe gerade im Vorhinein, wo du noch nicht da warst, mit Willi gesprochen, habe gesagt, man kann nicht mit wenig Geld viel Geld in schneller Zeit an der Börse machen. Das wird schief gehen. Ja. Und man braucht ein gewisses Kapital. Man kann nicht auch 10.000, 100.000 Euro machen in 3 Monaten. Es wird auch nicht funktionieren. Vielleicht mal im Einzelfall durch Zufall. Ja. Aber geplant und organisiert sicherlich nicht. Und deswegen braucht man erstmal ein gewisses Polster, wo man anfängt zu handeln. an der Börse. Also das sage ich auch immer.
Absolut, weil man muss ja auch ganz realistisch sehen, wenn man jetzt sagt, okay, wir bleiben mal bei dem Beispiel, man hat 5 oder 10.000 Euro und er kümmert sich jetzt jeden Tag 2-3 Stunden darum, wie Börse funktioniert und er liest alles, er macht alles und tut, dann ist das natürlich ein schönes Hobby, das ist auch toll. Aber wenn er diese Zeit zum Beispiel nutzen würde, um mehr zu arbeiten, einen Nebenjob zu machen, irgendwas anderes Produktives zu machen, dann ist sein Verdienst wahrscheinlich viel, viel höher. Und dann kann er dieses Geld nehmen, kann es wieder in die Börse investieren. Und deswegen sollte man das wirklich immer auch so sehen, dass man sagt, okay, wer eben wenig Kapital hat, sollte sich eine ganz simple, einfache Strategie suchen. Das kann jetzt ein ETF-Sparplan sein von mir aus. Und sollte einfach versuchen, sein Kapital nach oben zu bringen. Und das ist gerade bei solchen Summen am Anfang viel leichter durch eine unternehmerische Tätigkeit. Irgendwie macht nebenbei was, wir haben heute viele Möglichkeiten, was man im Internet machen kann und so weiter. Dann ist es besser, lieber Geld zu verdienen, den Kapitalstock entsprechend aufzubauen, bevor es dann auch irgendwie Sinn macht, zu sagen, okay, jetzt werde ich sehr, sehr aktiv an der Börse.
Das heißt, du würdest praktisch empfehlen, ich sag mal für Kleinanleger, dass die hingehen und sagen, okay, ich tue erstmal in interessante Aktien oder ETFs investieren, baue mir ein Kapital auf und wenn ich dann eine gewisse Summe erreicht habe, dann beschäftige ich mich einfach näher mit dem Thema.
Also man kann sich natürlich von Beginn an mit dem Thema beschäftigen, plus man muss halt einfach sehen, es ist wenn man jetzt mal reinweg, ich bin seit 25 Jahren Unternehmer oder noch länger bin ich Unternehmer und ich schaue halt auf den Ertrag. Und wenn ich eben sage, ich habe jetzt nur einen gewissen Kapitalstock und investiere jetzt meine ganze Zeit da rein, alles darüber zu lernen, dann kann ich den trotzdem nicht nach oben skalieren, weil die Börse einfach ein gewisses Grundkapital braucht. Und da ist es einfacher zu sagen, okay, dann beschäftige dich ruhig damit, lern auch was, das ist auch gut und wichtig, aber sehe vor allen Dingen zu, dass dein Kapitalstock größer wird und das ist tatsächlich bei den meisten einfacher mit dem Nebenjob als das, was sie an der Börse erwirtschaften. Gerade am Anfang, wenn eben der Kapitalstock sehr klein ist.
Meine Erfahrung ist, dass der kleine Kapitalstock dann auch recht schnell verbrannt wird, ja. Und dass es dann eher noch weniger wird, ja, weil du kannst auch mit mehr Kapital einfach mehr aushalten. Ich habe auch vieles probiert und die kleineren Investments waren eigentlich immer nachteiliger als die mit größerem Kapital, weil man halt auch mehr Luft hat, ja. Das ist einfach so.
Also ich meine, gut, wer ein kleines Konto nicht handeln kann, kann auch ein großes Konto nicht handeln. Ja, das wird das, natürlich hast du, wenn du mehr Kapital hast, sechsstellig, siebenstellig, hast du viel mehr Möglichkeiten. Aber nichtsdestotrotz, man kann auch mit kleinem Kapital an der Börse Geld verdienen. Bloß der absolute Ertrag, der prozentuale Ertrag mag der gleiche sein, aber der absolute Ertrag ist eben dann nicht so, dass es sehr zielfördernd ist. Und das wissen natürlich auch viele. Also viele wissen eben auch, okay, ich habe jetzt nur 10.000 Euro und jetzt mache ich im Jahr vielleicht 20-25%, was ein tolles Ergebnis ist. Ne? Also das, aber es sind eben dann trotzdem nur 2.500 Euro. Und was machen dann viele? Dann sagen sie, okay, ich habe den Nachteil des geringen Geldes, also muss ich irgendwie die Möglichkeit haben, mehr Geld zu handeln. Und dann sind wir ganz, ganz schnell beim Hebel. Dann wird mit hochgehebelten Produkten gehandelt, weil man eben dann sagt, okay, wenn ich jetzt mit 10.000 Euro 20% machen kann, was wäre denn, wenn ich das 10-fach hebe, dann mache ich doch schon 20.000, dann lohnt sich's doch schon. Ja? Und dann wissen wir alle, was mit Hebel funktioniert. Ja. Geht halt in beide Richtungen, ja, und meistens nicht in die man sich am Anfang ausrechnet. Und deswegen, glaube ich, verlieren auch so viele Einsteiger am Anfang Geld, weil sie eine falsche Erwartungshaltung haben, was sie erreichen können. Und diese falsche Erwartungshaltung untermauern eben mit falschen Produkten, hochgehebelten Produkten, auf Margin handeln und so weiter. Und das ist eben riskant.
Du beschreibst in deinem Buch ETFs und dass das gar nicht mal so vorteilhaft ist für die Leute. Das ist jetzt interessant, was du dazu sagst, weil ich habe viele Kunden, die sehr auf ETFs setzen. Ich habe von einem großen Investmenthaus, habe ich auch mal einen gehört, der das quasi als Teufelszeug vertut und die niemals mit ETF irgendwas machen würden. Was ist da dran so schwierig an ETFs?
Also an ETFs ist prinzipiell überhaupt nichts schwierig. Ich finde sogar ETFs sind eine der besten Erfindungen, die es in den letzten Jahrzehnten in der Finanzbranche gab, weil man einfach mit extrem geringen Kosten ein gutes Universum an Märkten abbilden kann. Ne? Also das, deswegen, der ETF als solches ist überhaupt nicht problematisch. Das Problematische am ETF-Handel ist, der ETF ist ja aus der Idee entstanden, oder ETFs sind ja aus der Idee entstanden, dass man sagt, okay, man hat ein passives Instrument, man versucht nicht den Markt zu timen, einzelne Aktien zu timen, sondern man sagt, ich bin passiv am Markt dabei, ich beteilige mich einfach am Wachstum der Wirtschaft und investiere. So, das ist toll. Das Ding ist nur, es gibt keine passiven Anleger. Das heißt also, letztendlich, ob die Anleger sich einen teuren Aktienfonds kaufen oder einen extrem günstigen ETF, die meisten werden ihn dennoch in der schlechtesten Zeit kaufen und in der besten Zeit verkaufen. Mhm. Also das heißt, sie werden, wenn die Preise runtergehen, genauso von Emotionen gepackt, als hätten sie eine einzelne Aktie oder als hätten sie irgendetwas anderes. Und deswegen ist nicht der ETF das Problem, sondern eher das Versprechen der Industrie dahinter, die sagt, wenn du einen ETF kaufst, dann wirst du jedes Jahr im Schnitt 8% machen. Stimmt ja. Bloß man müsste den Leuten auch sagen, du musst aber die Finger davon lassen. Du musst das Ganze eben auch, du musst das Ganze auch durchhalten. Dir muss auch bewusst sein, dass wir jetzt im Jahr 2020 die Märkte auch mal 30-40% einbrechen können. Da trifft quasi ein passives Instrument auf einen immer aktiveren Anleger. Und deswegen ist die Erfolgsquote langfristig betrachtet wahrscheinlich mit ETFs genauso schlecht wie mit Aktienfonds oder mit Aktien, was nicht am Instrument liegt, sondern an den Anlegern selbst. Und ETF als solches, wir handeln sehr viele ETFs. Ich habe selber auch in meiner Vermögensanlage ETFs drin, weil man eben einfach gewisse Dinge mit ETFs gut abdecken kann. Also ich habe überhaupt nichts gegen das, das wird, glaube ich, immer ein bisschen falsch verstanden. Ich habe überhaupt nichts gegen ETFs. Aber die falsche Anwendung der ETFs.
Also meine Erfahrung ist letztendlich, also ich habe keine ETFs, ich habe aber Aktien, ich sag mal, die ich hin und wieder auch austausche, aber letztfristig doch langfristig liegen lasse. Und über den Schnitt, ich sag mal, die letzten 10 Jahre, kann ich sagen, habe ich im Schnitt ja zwischen 5% und 10% gemacht mit meinem Aktiendepot, ja.
Und das ist übrigens ganz, ganz interessant. Wir haben sehr viele Kunden auch, die zu uns kommen. Und wenn wir uns mit denen unterhalten, dann ist das häufig so, dass wir fragen, okay, erzähl mal, was hast du die letzten 10, 15 Jahre an der Börse gemacht? Wenn es jetzt niemand ist, der komplett Einsteiger ist. Dann sagen viele, naja, ich habe langfristig Aktien gemacht oder Fonds oder ETFs. Das lief ganz gut. Da habe ich jedes Jahr im Schnitt Geld verdient. Und dann habe ich noch irgendwas Kurzfristiges gemacht. Und damit habe ich Geld verloren. Und letztendlich ist es ja einfach nur, dass man sagt, das eine war passiv, da sind die Anleger passiv geblieben, was sehr gut ist, und mit dem anderen waren sie sehr aktiv. Und mit dem Aktiven haben sie Geld verloren, weil eben viel zu viel Emotionen drin sind, weil sie nicht die richtigen Zeitpunkte abschätzen können, weil man kaufen, weil man verkaufen kann, weil ihnen da einfach das Wissen fehlt. Und deswegen wäre es eben für die meisten durchaus gut, so eine, egal ob jetzt mit einzelnen Aktien, wo man sich ein bisschen besser identifizieren kann, dass man sagt, hey, okay, ich kaufe jetzt irgendeine Firma, die ich vielleicht verstehe, zu der ich eine Beziehung habe, wo ich Kunde bin, wo ich Produkte nutze. Das ist eben, das wäre für viele viel, viel besser als dieses kurzfristige Gezocke, was überall gemacht wird. Und da nützt eben das Instrument nicht, weil wenn ich Daytrading mit ETFs betreibe, was man ja heutzutage machen kann, dann verdienen trotzdem die Leute Geld damit. Aber es hat nichts mit dem ETF zu tun.
Mhm. Totaler Wahnsinn. Daytrading mit ETFs, echt, das machen welche. Das ist ja ein Instrument, das dafür gar nicht geeignet ist. Ja?
Naja, wenn man sich zum Beispiel anschaut, ist, in Amerika ist da gibt es ja den sogenannten Spider, der also ein ETF, der wird, glaube ich, auch in Deutschland angeboten, der die Wertentwicklung des S&P 500 darstellt. Und das ist an der New York Stock Exchange das meistgehandelste Instrument. Also es gibt keine Aktie, die so viel gehandelt wird wie dieser ETF. Der wird am Tag in zweistelligen Millionenstücken hin und her gehandelt. Und das sind nicht Kleinanleger, die da irgendwie einen Sparplan drauflaufen haben, sondern das sind aktiv gehandelte Instrumente. Und die werden natürlich extrem zum Trading genutzt.
Hm. Ja, klar, ich kann mit allem traden. Ich kann auch einen Fonds traden. Ja? Also genau. Das ist überhaupt kein Problem. Ja? Also ich habe ja für einige Kunden Netto-Policen aufgelegt, wo die Kosten rausgerechnet sind und die bezahlen mir dann Honorar, wo dann Fonds drin sind, die Kunden sich aussuchen oder wir gemeinsam aussuchen. Und die Rentenversicherungen wollen ja bei diesen speziellen Konstrukten, das ist ja jetzt nicht sehr weit verbreitet, Netto-Policen, aber die wollen eigentlich nicht, dass man die tradet. Ja? Da gibt es ja Fondsgesellschaften wie Dimensional Funds, die da drin sind, die ja erst, sagen wir mal, wenn ich die kaufen würde, als normaler Anleger erst ab einer Viertelmillion losgehen, wenn ich da anfange. Ja? Also die können ja außerhalb von Finanzinstrumenten wie Rentenversicherung gar nicht gekauft werden für Privatanleger. Und aber auch diese Sachen kann ich auch in der Rentenversicherung treten, wenn ich weiß, wie es geht. Also ich kann alles treten, das geht. Ja, es macht keinen Sinn, sage ich jetzt mal. Ja, jetzt für große institutionelle Anleger, die einen Haufen Geld haben, die diese ETFs da vom S&P 500 bewegen können, klar, das ist für die alles kein Problem, geht alles, ist alles machbar. Ja, ich wollte mal noch auf dein Buch kurz zurückkommen. Du beschreibst da das Duo-Prinzip. Vielleicht kannst du uns das noch mal ein bisschen näher erklären, auch für die Zuhörer, was damit gemeint ist.
Also der Ansatz von diesem Buch war, ich habe ja schon im Vorfeld mal ein Buch geschrieben, wo es eigentlich mehr um eine Optionsstrategie im Bereich Rohstoffe ging. Und ich habe dann gemerkt, dass viele Leser haben dann gesagt, du, das ist mir zu kompliziert, das ist eine zu komplizierte Materie. Also habe ich gesagt, okay, wir müssen was ganz Simples machen. Das heißt, ich hätte eigentlich das zweite Buch vor dem ersten schreiben sollen. Dann haben wir gesagt, okay, was würde gut funktionieren? Was ist für Anleger auch von der mentalen Seite her vernünftig? Und ich glaube halt, dass viele Einsteiger könnten sich gut arrangieren mit Firmen, die sie verstehen. Also wo sie beispielsweise ihre Produkte nutzen. Ich nehme jetzt mal ein ganz simples Beispiel. McDonald's, das kennt halt jetzt jeder. Ne? Mhm. Kann man jetzt gut oder schlecht finden, aber das ist halt eine Firma, die kennt jeder. Da weiß jeder, was es ist. Und da habe ich schon mal den Vorteil, ich kenne die Firma, es gibt eine Dividende, wo ja auch viele Wert darauf legen. Und dann kann ich es eben, also das ist das D von Duo, das D ist Dividende. Und das O, sind einfach Optionen. Und hier nutzen wir einfach Put-Optionen, weil wir sagen, okay, wir verkaufen Put-Optionen. Das wird von manchen mal so ein bisschen als Risiko dargestellt. Ist es aber nicht, denn wir würden uns diese Optionen oder die Aktien dann zu einem tieferen Preis, als er heute ist, wenn sie denn runterfallen, einbuchen lassen. Fallen sie nicht, bekommen wir halt diese Prämie. Das heißt, wir können so mit einer ganz simplen Strategie, das ist wirklich absolutes Basiswissen für einen Optionshändler, könnte man eben eins schaffen, nämlich, dass man, wer Wert darauf legt, regelmäßig Erträge zu haben, kann er eben sagen, okay, er baut sich ein Portfolio auf, verschiedene Aktien, da generiert er regelmäßig Dividenden und gleichzeitig schreibt er eben noch eine ganz simple Optionsstrategie, indem er eben Optionen verkauft, Put-Optionen, kassiert Prämien und im Zweifelsfall hat er immer den Plan B. Was mache ich denn, wenn die Aktie fällt? Dann kaufst du sie zu einem tieferen Preis als heute. Und das ist ja im Grunde genommen auch das, was wir alle wollen. Also wir wollen ja alle diese riesen Gewinner haben. Wir wollen alle die Teslas, die Amazons, die Nvidias und so weiter. Aber keiner will sie am Hoch kaufen, sondern alle wollen sie ja immer am Rücksetzer kaufen. Kommt dann allerdings der Rücksetzer, haben alle Angst. Ja, oh, was ist, wenn die jetzt noch weiterfällt? So. Und das kann man so ein bisschen mit Optionen umgehen, indem man einen vorher festgelegten Plan hat. Entweder die Aktie steigt, dann verdiene ich meine Prämie, oder die Aktie fällt, dann kriege ich meine Prämie und bekomme auch noch die Aktie günstiger. Also es ist eher eine Strategie auch, die hilft, mental stabil zu werden an der Börse, weil das viele halt unglaublich unterschätzen, wie ihre eigenen Emotionen ihrem Handelserfolg im Wege stehen.
Aber was du gerade sagst, deswegen habe ich auch gerade danach gefragt, nach dem Duo-Prinzip, die Versicherungswirtschaft, und wenn man sich mal mit Aktuaren, Versicherungsmathematikern unterhält, die arbeiten genau mit diesen Prinzipien. Ja. Die kriegen ja können keine Zinsen mehr erwirtschaften. Die sind im Optionsmarkt derzeit seit bestimmt 10 Jahren, wahnsinnig aktiv. Ja. Also das, um überhaupt noch einen Grundschwingen hinzukriegen von 1-2%, ja, können die das nur noch am Optionsmarkt erzielen. Weil ansonsten der Rechnungszins liegt irgendwo, geht Richtung 0, 0,25 oder wo er ist, 0,75, keine Ahnung, irgendwo am Boden. Was haben die für eine Chance? Ja? Also die können es nur über Optionen machen. Ja? Und genau nach diesen Prinzipien arbeitet auch die Versicherungswirtschaft.
Ja, ja, nicht nur die, also zur Versicherungswirtschaft, ja, ganz witzig, ich bin ja gelernter Versicherungskaufmann. Und als ich damals eine Versicherung gemacht habe, da gab es noch einen Garantiezins von 3,75%. Und da hat jede durchschnittliche Lebensversicherung ja noch 8% im Jahr erwirtschaftet. Lang, langes her. Und wenn man sich jetzt aber anschaut, es gibt ja viele Zertifikate, also so, die im Grunde auch nichts anderes sind. Die meisten Zertifikate, die gehandelt werden, sind letztendlich nichts anderes als Optionskonstruktionen, bloß dass sie eben mit gewissen Aufgeldern an die Retail-Kunden verkauft werden. Und mit Hilfe von Optionen habe ich eben die Chance zu sagen, okay, ich bilde das quasi selber nach. Also ich bekomme jetzt einen gewissen Zinssatz, auch wenn es kein Zins ist, aber ich bekomme einen gewissen Zinssatz über eine gewisse Zeit. Im besten Fall muss ich Aktie XY zu dem Preis nehmen. Also das ist letztendlich nichts anderes als ein sogenannter Cash-Secured-Put. Also überhaupt kein Unterschied.
Das ganze Zinsthema wird uns die nächsten 20, 30 Jahre mit Nullzinsen verfolgen. Japan hat seit 20 Jahren eine Nullzinspolitik. Ja, die leben auch ganz gut damit, schon immer die Japaner, nachdem vor 20 Jahren die meisten Banken ja gecrasht sind und es da Riesenprobleme gab, gab es halt auch keine Zinsen mehr. Und das ist im Endeffekt für uns auch kein Problem. Wir können eine Welt ohne Zinsen auch irgendwo abbilden. Oder wie siehst du das an der Stelle?
Naja, also vom gesunden Menschenverstand her kann man sich eigentlich nicht vorstellen, dass wir in naher Zukunft steigende Zinsen sehen werden, weil die Welt ja so verschuldet ist, dass ein Zinsanstieg viele sofort ruinieren würde. Jetzt wissen wir aber natürlich alle nicht, was die Zukunft bringt. Und wer hätte geglaubt, dass wir sowas erleben wie jetzt mit Covid. Wer hätte jemals geglaubt, dass der Ölpreis negativ werden kann? Wer hätte geglaubt, dass wir auf Einlagen bei Banken kein Geld mehr bekommen und sogar noch Strafzinsen bezahlen müssen? Also das sind ja alles unvorstellbare Dinge. Und deswegen, ich kann es mir Stand heute nicht logisch erklären, wie Zinsen steigen sollten. Ich würde das jetzt aber auch nicht als in Stein gemeißeltes Dogma nehmen, sondern vielleicht passiert es auch dann doch mal irgendwann, dass mal Zinsen da sind. Aber ich könnte es mir aktuell nicht erklären, wie die zustande kommen sollten. Aber wer weiß, vielleicht erleben wir ja eines Tages, dass die, wir haben ja jetzt auch diese Modern Monetary Theory, die immer mehr um sich greift. Vielleicht erleben wir auch eines Tages, dass die Notenbanken einfach sagen, was weiß ich, alle Schulden werden zur Hälfte gestrichen. Wir stampfen die einfach ein und deswegen gibt es jetzt wieder Zinsen. Weil man darf ja eins nicht vergessen, wenn wir keine Zinsen haben, dann ist unser Bankensystem auch am Ende. Weil wie soll eine Bank funktionieren, wenn es keine Zinsen gibt? Und was macht man jetzt auch, wenn man keine Banken mehr hätte? So, wie unterstützt man die? Wie hält man die am Leben und so weiter? Also schwierige Frage. Stand heute kann ich mir auch nicht vorstellen. Ich freue mich immer, ich habe jetzt keine Sparanlagen, aber wenn ich zum Beispiel jetzt Kredite nehme, wie günstig die sind, das ist schon schön. Aber hat natürlich alles auch eine Kehrseite irgendwie.
Ja, ja, klar, ja. Also gestern war ein interessanter Artikel in der NZZ über das Ende des Bankenwesens drin. Die Schweizer plant tatsächlich mit einem Ende der herkömmlichen Filialbank, was es bisher so gab, wie Sparkasse oder Kantonalsbank in der Schweiz, die planen tatsächlich mit einem weitestgehenden Ende dieses Systems. Man braucht Banken, weil sie systemrelevant sind. Ich muss ja den Zahlungsverkehr abwickeln und so weiter. Aber in der heutigen Form wird es die sicherlich nicht mehr geben. Und Kanton Zug hat ja auch Bitcoin vor 5 Jahren eingeführt als Währung. Ja. Mal gespannt, ob diese neuen Währungen, Kryptowährungen, die alten Währungen da in Bedrängnis bringen können. Ich weiß es nicht. Hast du dazu eine Meinung zu den Kryptowährungen?
Also total spannendes Thema. Sind wir auch jetzt schon länger investiert, finden wir auch toll. Ich glaube allerdings, dass das größte Problem, was bei diesen Kryptos auftreten wird, meiner Meinung nach, ist die wahrscheinlich irgendwann mal stattfindende Regulierung. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass die momentan staatlichen Notenbanken, auch wenn sie unabhängig sein sollen, wir wissen alle, wie unabhängig sie sind, ich kann mir nicht vorstellen, dass die Notenbanken sich irgendwann mal das Privileg aus der Hand nehmen lassen, eigenes Geld herauszugeben. Und deswegen glaube ich, dass wir irgendwann mal ab einem bestimmten Punkt, wenn die Verbreitung noch mehr wird, ich meine, wir sehen jetzt gerade wieder einen riesen Run, Bitcoin jetzt innerhalb von ein paar Wochen von 20 auf 40.000 Dollar gegangen, wenn das noch mehr wird, das ist ja alles nur jetzt, wenn wir darüber sprechen, dann ist das unsere Branche, aber frag mal da draußen jemand, das kennt ja niemand. So, ich könnte mir aber vorstellen, wenn es mehr wird, wenn es sich mehr verbreitet, wenn es bekannter wird, dass man dann auch einschreitet und die Dinge vielleicht reguliert, verbietet, nicht zulässt und dass wir aber grundsätzlich die dahinterstehende Blockchain-Technologie, die wird wahrscheinlich rasant Verbreitung finden, wird es viele, viele Möglichkeiten geben und wir werden wahrscheinlich alle irgendwann mal einen Krypto-Euro haben, einen Krypto-Dollar oder was auch immer. Also ich glaube schon, dass Kryptowährungen kommen, ob das jetzt der Bitcoin ist oder ob das jetzt irgendwelche Altcoins sind, keine Ahnung.
Hast aber du da einen Favorit bei den Kryptowährungen?
Also anlagetechnisch sind wir momentan in Bitcoin investiert und in Ethereum, einfach weil Bitcoin ist nun mal so die Nummer eins, was jeder mit Kryptos verbindet. Aber Ethereum hat die bessere Technologie, zumindest wie ich das verstehe. Ich bin da weiß Gott kein Experte. Und deswegen diese beiden. Zu allem anderen, was es da noch gibt, Ripple und keine Ahnung, was da alles noch so gibt, da muss man, glaube ich, sehr, sehr tief drin sein im Thema und das bin ich einfach nicht.
Okay. Hast du noch eine Frage, Willi?
Nee, ich habe im Moment keine mehr. Das war alles sehr interessant. Also für mich ist das ja ein Thema, ich sag mal, wo ich halt nicht so tief drin bin, ja. Ich bin zwar Anleger, aber eher passiv, ja, weil wer ist der Costolani oder wie heißt der gesagt hat, kauf Aktien, leg sie hin und guckst die nächsten 10 Jahre nicht mehr an. Das habe ich mir einfach mal zu Herzen gemacht seinerzeit. Ich habe auch vor 15, 20 Jahren aktiv, rumgehandelt, war aber mehr ein Griff ins Klo und deswegen habe ich das dann gelassen.
Okay, dann kommen wir schon zum Schluss. Hast du noch ein Schlusswort für unsere Gäste?
Das Schlusswort kann eigentlich nur sein, tut etwas. Also wie gesagt, wer heutzutage immer noch darauf vertraut, dass er sein Geld bei der Bank liegen lässt und dann mal irgendwie was bekommt, wir reden alle über, gibt es demnächst Finanzrepressionen und so weiter und so fort, die gibt es ja schon. Es findet ja quasi, egal ob wir eine Inflation haben oder nicht, wir sehen ja quasi in allen Banken mittlerweile schon Negativzinsen. Bei manchen Banken gibt es offiziell Negativzinsen, bei anderen heißt es einfach erhöhte Gebühren. Man muss sich ja nur anschauen, wie die Bankgebühren in den letzten 2-3 Jahren nach oben gegangen sind, was ein einfaches Konto kostet. Dass jeder, der auf der Bank liegen hat, da wird es jedes Jahr weniger. Wir haben eine deutliche Inflation in Anlageklassen, also egal, ob es Immobilien sind, ob es Aktien sind, ob es Kunst ist, was auch immer. Und wer eben nicht untergehen will mit seinen Finanzen, der muss sich einfach mit diesen Themen beschäftigen. Für was er sich dann am Ende entscheidet, ist jedem selbst überlassen. Aber man kann sich eben nicht mehr darauf verlassen, ja, der Staat wird das für mich richten, die Altersvorsorge und so weiter. Da gibt es so viele Probleme. Man muss das eben selber in die Hand nehmen. Und das ist ja der Vorteil, es gibt ja heute tausende Möglichkeiten, so was ihr macht, Podcasts, das Internet ist voll mit Videos, es gibt tolle Zeitschriften, alles. Also man muss einfach mal anfangen und mal irgendwas machen. Vielleicht macht man auch am Anfang mal einen Fehler, dann lernt man wenigstens was dabei.
Ja, genau. Ja. Super.
Ich denke, danke. Das war ein wichtiges Schlusswort. Einfach mal machen und in die Aktivität kommen, ja. Das stellen wir auch immer fest, deswegen machen wir ja auch Podcast, YouTube und alles Mögliche, weil über die Aktivität, habe ich mal im Vertrieb gelernt, kommen auch die Umsätze und kommt auch der Erfolg. Ja? Ja. In dem Sinne, vielen Dank, Jens, dass du dir Zeit genommen hast. Ich bedanke mich auch bei Willi und bis zum nächsten Mal.
Danke, tschüss.
Schön, dass ihr zugehört habt. Das war wieder eine neue Folge der Financial Radio Show mit unserem besonderen Gast. Habt ihr Fragen zu den Themen, die wir heute besprochen haben, schickt uns gerne eine E-Mail an moderator@financialradio.de. Lasst auch gerne einen Kommentar da, gerne 5 Sterne bei iTunes und betätigt die Glocke bei YouTube. Ihr könnt uns auch gerne was schreiben in die Kommentare rein bei YouTube oder in unseren Social Media Kanälen.